Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Christ sein und hochrangiger Militär sein. Der frühere Brigadegeneral Klaus Wittmann lebt in dieser Spannung. Er hat an der Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland zum gerechten Frieden mitgewirkt. Und mit ihm spreche ich gleich über Waffenlieferungen, das Wange hinhalten und die Friedensdebatte in der Evangelischen Kirche. Und außerdem berichten wir über die Zukunft der Kirchenmusik. Profis werden da knapp. Schön, dass Sie dabei sind bei diesen Informationen aus Religion und Gesellschaft. Empathie für das geschundene ukrainische Volk sei dringend geboten, schreibt der frühere Brigadegeneral Klaus Wittmann in einem Artikel für Welt Online. Er adressiert seine Mahnung ausdrücklich auch an Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen. Klaus Wittmann war in verschiedenen Funktionen bei der Bundeswehr und der NATO tätig, zuletzt an der Militärakademie der NATO in Rom. 2008 ging er in den Ruhestand. Er ist promovierter Historiker, unter anderem mit Lehrauftrag an der Universität Potsdam, und er ist engagierter evangelischer Christ. Klaus Wittmann arbeitete unter anderem an der Friedensdenkschrift der EKD von 2007 mit. Regelmäßig publiziert er zu sicherheitspolitischen Themen und jetzt natürlich, wie eingangs zitiert, zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Er ist live in unserem Berliner Funkhaus jetzt. Er ist von dort zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Wittmann.
Guten Morgen, Frau Florin.
Ja, Herr Wittmann, Empathie für das geschundene ukrainische Volk, das haben Sie angemahnt und die Kirchenvertreter besonders erwähnt. Was vermissen Sie da?
Genau diese Empathie, die Sie erwähnen, und einen Kommentar zu dem Manifest für Frieden der Damen Schwarzer und Wagenknecht, die auch das auch unterschrieben war von Frau Käßmann, hat die Redaktion überschrieben mit der Überschrift »Erschütternde Blindheit für Putins Ziele«. Und dazu stehe ich auch heute und meine, dass der Charakter dieses Krieges von vielen gar nicht so richtig erkannt wird. Und er müsste doch täglich wieder betont werden. Es geht hier nicht um zwei Kriegsgegner oder, wie Rolf Mützenich mal sagte, wie furchtbar es ist, was Staaten sich gegenseitig antun. Gegenseitig, das ist ein durch und durch verbrecherischer Krieg. Nach dem Jus ad bellum, also Ziel und Absicht, und auch nach dem Jus in bello, nämlich nach den kriegsvölkerrechtswidrigen Methoden.
Es scheint in manchen Kreisen schwer vermittelbar zu sein, dass die Ukraine das Opfer ist, dass die sich gegen einen Angriff wehrt. Die kürzlich verstorbene Grünen-Politikerin Antje Vollmer, auch eine öffentliche Protestantin, die schreibt in ihrem Vermächtnis, ich zitiere mal, diese Schwurformel vom völkerrechtswidrigen Angriffskrieg wird wie ein Ritual eingefordert, wie ein Kotau, um überhaupt weiter mitreden zu dürfen. Zitat Ende. Stimmt das? Ist das ein Ritual?
Ich kenne Frau Vollmer von früher ganz gut, aber dies ist absoluter Unsinn. Denn was ich gerade sagte, der Charakter dieses Krieges, der ist doch so offensichtlich. Wenn Putin bei Nacht durch Mariupol fährt, dann habe ich gestern im Fernsehen gesagt, sollte er gleich noch eine Rundreise machen nach Grozny und Aleppo. Und er hat sich bei Nacht nur die paar Aufbaugebiete gezeigt. Und die Frankfurter Allgemeine hat heute mit Recht ein Titelbild von einem total zerstörten Wohngebäude gezeigt mit der Überschrift Putins Paradies, weil eine der Bewohnerinnen ihm da vorerzählt hat, sie lebte jetzt im Paradies mit dem Wiederaufbau. Also Ritual, das ist völliger Unsinn. Man muss die Augen aufmachen und sehen, dass Pazifismus für den einzelnen Menschen immer akzeptabel ist und Respekt heischt in vielen Fällen, dass aber staatliche und auch kirchliche Institutionen eine gewisse Verantwortung haben. Und Sie dürfen von einem überzeugt sein, da Sie erwähnt haben, dass ich Mitautor der Friedensdenkschrift von 2007 bin, des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, aus Gottes Frieden leben, für gerechten Frieden sorgen. Da dürfen Sie davon ausgehen, dass ich durchdrungen bin von der protestantischen Friedensethik, Prävention, Absage an militärische Lösungen, Vorrang ziviler Konfliktbearbeitung, Grenzen rechtserhaltender Gewalt. Aber es gibt Fälle, wo Frieden schaffen ohne Waffen keine Chance hat. Denken Sie an Ruanda 1994, 800.000 massakrierte Tutsi. Denken Sie an das Massaker in Srebrenica 1995, die sogenannte ethnische Säuberung gegenüber den Kosovo-Albanern 1999. Jetzt Putin, der nur nackte militärische Gewalt in seinem Arsenal des imperialistischen Despoten hat. Durch den Griff zur Waffe macht man sich oft schuldig, aber durch Nichthandeln auch.
Aber an dem berühmten Satz aus der Bergpredigt, wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, so halte ihm auch die andere hin. Da kommt ja niemand vorbei, der sich Christ nennt. Sie auch nicht. Sie haben es vorhin auf die individuelle Ebene verlegt. Was bedeutet dieser Satz für Sie?
Dieser Satz bedeutet für mich natürlich Friedensliebe, Nächstenliebe. Aber er bedeutet auch Verantwortung, dass man Unrecht verhindern helfen muss. Und insofern mache ich mir den nicht so wörtlich zu eigen, wie er manchmal interpretiert wird. Die Waffenlieferungen sind die Lebensader der Ukraine. Und der NATO-Generalsekretär hat es auf die simple Formel gebracht, die aber stimmt: wenn Russland aufhört zu kämpfen, ist der Krieg zu Ende. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, ist die Ukraine am Ende. Und insofern kann ich nur wiederholen, in diesem Fall ist Nothilfe im Überlebenskampf der Ukraine gefragt. Und da meine ich, dass auch der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Bischof Kramer, falsch liegt, wenn er meint, die Lösung liege darin, Waffenlieferungen an die Ukraine zu beenden.
Aber zum Beispiel die Ratsvorsitzende, Frau Kurschus, befürwortet ja Waffenlieferungen. Also wen meinen Sie außer Frau Käßmann und offenbar ja jetzt Herrn Kramer, wenn Sie von mangelnder Empathie für die Ukraine
sprechen? Ich habe mich da sehr differenziert ausgedrückt und habe geschrieben, mehr Empathie wäre erforderlich von einigen Politikern, Professoren und ehemaligen Generalen und auch einzelnen kirchlichen Repräsentanten.
Die Friedensdenkschrift der EKD haben Sie vorhin kurz erwähnt, die zentralen Ideen, die ist mehr als 15 Jahre alt und diese Schrift reagierte damals auf den 11. September 2001 und es gab die Vorstellung, der Ost-West-Konflikt ist eigentlich vorbei, die Friedensgefährdung, so heißt es im Text auch, komme eher durch zerfallende Staaten, durch Terrorregime. Was ist von dieser Denkschrift noch aktuell?
Diese Denkschrift ist immer noch die autoritative Grundlage des friedensethischen Denkens im deutschen Protestantismus, weil sie noch nicht revidiert worden ist. Und es gibt immer wieder Anläufe, dass man sie aktualisieren müsste, und das ist sicher auch am Platze, und Sie haben völlig recht, das war eine Situation in den Jahren 2003 bis 2007, in der wir dran intensiv gearbeitet haben, in der man eigentlich glaubte, zwischenstaatliche Kriege kämen in größerem Ausmaß nicht mehr vor. Globale sozioökonomische Probleme, Staatsversagen, Zerfall politischer Gemeinschaften, Bedrohungen durch Waffengewalt, kulturelle, religiöse Gefährdungsfaktoren, Schwächungen des Multilateralismus. Das sind die Friedensgefährdungen, die dort genannt sind. Und insofern, da auch die Grenzen rechtserhaltender Gewalt, nämlich des Selbstverteidigungsrechts, der kollektiven Schutzverantwortung, internationaler bewaffneter Friedensmissionen dort sehr restriktiv dargestellt sind, müsste eine Revision der Friedensdenkschrift eigentlich in Richtung stärkerem Realismus gegenüber der Bedrohung durch Despoten wie beispielsweise den russischen Präsidenten erfolgen.
In der Denkschrift von 2007 kommt Russland auch an einigen Stellen vor. Ich nehme mal eine Stelle heraus. Da steht, eine Politik kooperativer Sicherheit muss auch Nachbarstaaten einbeziehen, die nicht EU-Mitglieder sind und insbesondere mit Russland ein Verhältnis entwickeln, in dem in beider Wahrnehmung des einen Sicherheit nicht auf Kosten des anderen geht. Ende des Zitats. Ja. Es gab also damals ein Verständnis für russische Sicherheitsinteressen. Was war damit gemeint?
Selbst im strategischen Konzept der NATO von 2010 ist Russland noch als potenzieller Partner betrachtet. Und ich war selbst im NATO-Hauptquartier, als 1997, noch vor der ersten Einladung an neue NATO-Mitglieder, die NATO-Russland-Grundakte beschlossen wurde, in der beide Seiten sich gegenseitig versichert haben, sich nicht mehr als Gegner zu betrachten. Und ich habe in vielen Veröffentlichungen Ideen für kooperative Sicherheit mit Russland dargelegt, bin aber im Lauf der Zeit immer ernüchterter geworden und habe mir gesagt, mit dieser russischen Führung kommen wir nicht zu kooperativer Sicherheit und habe bereits 2009 mit anderen zusammen in einer Studie davon gesprochen, dass wir zu wenig tun zur Sicherung der baltischen Staaten und Polens, was niemals antirussisch gemeint war, aber als konkrete Aufgabe der NATO gegenüber neuen Mitgliedern, die exponiert sind. Und insofern brauchte ich den Weckruf 2014, als der Krieg gegen die Ukraine eigentlich begann, gar nicht persönlich, denn ich war schon ziemlich realistisch. Als Putin-Versteher in dem Sinne, dass ich nicht ein Putin-Rechtfertiger bin.
Sondern dass sie versuchen, sich in seinen Kopf zu versetzen und zu verstehen, was da vorgeht und nicht im Sinne von, dass sie dafür Verständnis haben. Nun wird in der evangelischen Kirche ja wie in der gesamten Gesellschaft gerungen um die Frage der Waffenlieferung, welche Waffen, Verhandlungen fordern einige und Pazifisten beschimpfen dann die Befürworter von Waffenlieferungen als Bellizisten und die Befürworter von Waffenlieferungen beschimpfen Pazifisten als naiv. Was entgegnen Sie, wenn Sie jemand Bellizist nennt?
Ich beschimpfe vor allen Dingen keinen, sondern ich führe die Debatte. Aber ich bin schon der Meinung, dass die Ukraine ohne die westliche militärische Unterstützung schon längst nicht mehr existierte. Und Verhandlungen hätten nur Zweck, wenn man Anzeichen dafür sehe, dass Putin seine Ziele reduziert und zu wirklichen Verhandlungen bereit ist. Aber er betont sie ja immer wieder, er bekräftigt sie wieder. Die Ukraine hat kein Recht zu existieren als Staat. Denazifizierung, Entmilitarisierung, Entukrainisierung. Und es ist völlig richtig, dass der Internationale Strafgerichtshof jetzt diese empörende Praxis der Verschleppung von ukrainischen Kindern in russische Heime und russische Familien zum Anlass für den Haftbefehl genommen hat, wo sie ihren Namen verlieren, wo sie anti-ukrainisch aufgezogen werden und wo man sich sogar noch brüstet, dass man sie von ihrem ukrainischen Umfeld befreit hätte. Also insofern meine ich, Verhandlungen müssen eine bestimmte Voraussetzung haben. Und wenn Putin nur nach dem Prinzip vorgeht, was ich haben will, nehme ich mir über den Rest, können wir verhandeln, dann hat es zunächst keinen Zweck. Also insofern kann ich mit dem Vorwurf Bellizist sehr gut umgehen. Der Krieg wird ja nicht von westlicher oder ukrainischer Seite geführt, sondern von Russland. Und eskaliert wird nur von Russland und nicht von uns. Und wenn einer wie ein ehemaliger Bundeswehrgeneral in einem Interview mit der Kirchlichen Wochenzeitung hier in Berlin gesagt hat, wenn die Ukrainer weiter Widerstand leisten, dann werden sie am Schluss ihr Land verwüstet haben, Zitat zu Ende, dann kann ich das nur als pervers bezeichnen.
Ja, sprechen Sie mit jemandem, dessen Position Sie als pervers bezeichnen? Wird da wirklich diskutiert, auch mal von Angesicht zu Angesicht?
Also mit dem Betreffenden habe ich nicht persönlich zitiert, aber ich habe ihn mehrmals öffentlich kritisiert und die Zitate, wie dies eben genannte, als unfassbar bezeichnet. Der hat ja auch mit Frau Wagenknecht zusammen diese Demonstration vor dem Brandenburger Tor geleitet und sich dort entsprechend geäußert. Nein, den habe ich lange nicht gesehen.
Wenn Sie unter Militärs sind und unter Sicherheitsexpertinnen und Experten, welche Bedeutung hat da die Stimme der evangelischen Kirche? Gibt es da noch Menschen, die auf eine überarbeitete evangelische Friedensethik wirklich warten, weil sie sich davon gute Gedanken versprechen?
Ich bin in meiner aktiven Zeit jedes Jahr dabei gewesen, wenn der evangelische Militärbischof eine große Zahl von protestantischen Generalen zu einer Tagung zusammengesammelt hat und meine Ehrenämter in der evangelischen Kirche bis hin zur EKD-Synode unter Bischof Huber gehen eigentlich auch auf die sehr enge Zusammenarbeit mit der Militärseelsorge und dem evangelischen Militärbischof zurück. Und insofern kann ich Ihnen sagen, dass dieser Dialog zwischen protestantischen Friedensethikern und Militärs sehr eng ist. Und dass ich oft dass die Reaktion gehört habe von protestantischen oder auch pazifistischen oder Pax Christi-Leuten, das hätten wir ja gar nicht geglaubt, dass Militärs so nachdenklich an diese Dinge herangehen. Ja klar, wir kennen auch die Folgen am allerbesten von Krieg und Gewalt und sind deshalb vorsichtig. Aber wenn Sie wieder von der Revision der Friedensdenkschrift sprechen, dann glaube ich, dass dort, wenn sie revidiert wird, ein größerer Schuss Realismus gegenüber den wieder aufgeflammten zwischenstaatlichen Konflikten hinein muss.
Herr Wittmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen für das Interesse.
Mit Klaus Wittmann, dem ehemaligen Brigadegeneral, dem Historiker und Publizisten, habe ich über die evangelische Friedensethik gesprochen. Max und Moritz, den Geschichten von den bösen Buben, gibt es den schrulligen Lehrer Lempel. Der Pfeifenliebhaber spielt nebenbei in der Kirche sonntags die Orgel. Dieses Lehrer-Lempel-Modell schien von gestern, denn Kirchenmusik ist auch in kleineren Gemeinden längst keine Nebenbeitätigkeit, sondern ein Beruf. Noch dazu einer, der ein Studium voraussetzt mit Bachelor- oder mit Masterabschluss, je nach Stellenprofil. Und doch könnte es wieder so werden wie zu Lehrer-Lempels Zeiten, denn die Kirchenmusikprofis werden knapp. Valentin Beige hat sich auf dem Stellenmarkt umgehört.
Die evangelische Kirche in Deckendorf ist verwaist, also musikalisch zumindest, denn die evangelische Kirchengemeinde hat derzeit keinen hauptamtlichen Kirchenmusiker. Und deswegen wechseln sich die nebenamtlichen Musikerinnen und Musiker ab.
Also vieles läuft trotzdem weiter ganz gut und trotzdem muss man halt schauen, dass man so ein bisschen zusammenhält und gerade auch was da Chormusik angeht oder eben für das Alltägliche, für Bestattungen, Gottesdienste, manchmal auch ein bisschen suchen muss. Einfacher wäre es natürlich, wenn wir jemanden festen auf unserer Stelle hätten.
Klaus-Ulrich Bomhardt ist der Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde in Deckendorf. Dass seine Kirchengemeinde derzeit keine hauptamtlichen Kirchenmusiker hat, führt immer wieder zu Problemen.
Man erwischt auch nicht immer gleich jemanden, wenn eine Bestattungsanfrage kommt. Und dann muss die Sekretärin das halt abarbeiten. Und zum Glück haben wir es bisher immer geschafft, dass wir kaum A cappella singen mussten.
Die kleine Kirche in Deckendorf in Niederbayern, gebaut aus kleinen orange-gelben Steinen, stammt aus dem 18. Jahrhundert. Eine enge Wendeltreppe führt zur Orgel auf die Empore. Klaus-Ulrich Bomhardt schiebt die schwere Holztüre beiseite, die die Wendeltreppe von der Empore trennt.
Wirkungsort sozusagen eines Kirchenmusikers, einer Kirchenmusikerin mit einer frisch renovierten Orgel. Nicht so riesengroß, aber für die Größe der Kirche ganz angemessen.
Derzeit nehmen hier nur nebenamtliche Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker Platz und machen Musik. Aber ein Dauerzustand könne das nicht werden.
Wir haben einige Kräfte eben, wie gesagt, die da sind und die zum Teil mit Honorarbasis dann das machen. Noch geht das und funktioniert das. Die sind aber auch bereit, eben dann mit jemand anderem gut zusammenzuarbeiten.
Fehlende Kirchenmusiker sind noch kein strukturelles Problem in Bayern und Deutschland. Es gibt Hotspots, in denen Stellen recht zügig besetzt sind. Eine Kirchenmusikerstelle einer evangelischen Würzburger Kirchengemeinde war kürzlich ausgeschrieben und konnte direkt besetzt werden. Die Stelle in Deckendorf in Niederbayern war zweimal ausgeschrieben und ist immer noch vakant. Pfarrer Klaus-Ulrich Bomhardt schätzt, dass es auch an der Lage Deckendorfs in Niederbayern liegen könnte.
Und trotzdem ist Bayern, was evangelisch sein angeht, schon eher in den mittelfränkischen Räumen so, dass da der Nachwuchs sitzt. Die Zahl der gebürtigen niederbayerischen Kantorinnen und Kantoren ist wahrscheinlich überschaubar. Deswegen gibt es davon auch nicht unbedingt gleich mal Nachwuchs.
Der Weg zum hauptamtlichen Kirchenmusiker ist das Studium. Doch die Zahl der Studierenden geht seit Jahren zurück. Besonders extrem ist das im Erzbistum Köln. Dort haben sich zum Beginn des Wintersemesters keine Studierenden für das Fach katholische Kirchenmusik eingeschrieben. Das gab es noch nie. Auch wenn der Blick auf die Zahl derer, die Kirchenmusik studieren, zeigt, der Trend geht seit langem abwärts. Den einen Grund, warum Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker derzeit weniger werden, gibt es wohl nicht. Das könne sowohl an dem allgemeinen gesellschaftlichen Wandel liegen oder auch daran, dass ganz generell Fachkräfte immer rarer werden. Den Glaubwürdigkeitsverlust der Kirchen nennt keiner der befragten Musiker. Es braucht also neue Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Die Evangelische Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth hat deswegen die Kampagne Mach Kirchenmusik gestartet. Die Kampagne gibt es inzwischen bayernweit. Initiator Wolfgang Böhm von der Evangelischen Kirche.
Wir versuchen ja mit Mach Kirchenmusik da ein Stück beizutragen, dass wir Lust am Musizieren in der Kirche machen. Und ich bin überzeugt, das fängt ganz unten an. Also wenn wir Menschen überhaupt zu uns bringen, in die Kirchen bringen, in die Chöre und Ensembles zum Musizieren, dann ist der nächste Schritt, dass sie vielleicht im ehren- und nebenamtlichen Bereich Musik machen.
104 Stellen für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker gibt es alleine in Bayern in der Evangelischen Kirche. Doch wenn demnächst viele in Rente gehen, dann fehlen die Bewerber, denn
wir bräuchten auch mehr Studienplätze in Deutschland, damit wir diese Nachfrage überhaupt decken können. Selbst auch in einem Worst-Case-Szenario, wir reden ja gerade auch immer von Kürzungen und dass weniger Stellen angeboten werden, ja, auch dann wird uns das Personal ausgehen und werden wir gucken müssen, dass wir unsere KirchenmusikerInnen-Stellen gut besetzen können.
Ein Problem, das Sie in der Evangelischen Kirchengemeinde in Deckendorf schon jetzt spüren. Wann die Stelle besetzt wird, ist noch nicht klar. Im Herbst ist angedacht, wenn sich bis dahin jemand findet, der an der Orgel in Deckendorf hauptberuflich Platz nehmen möchte.
Fachkräftemangel an den Tasten. Valentin Beige über die Zukunft der Kirchenmusik. Nach den 10-Uhr-Nachrichten folgt hier im Deutschlandfunk die Sendung Kontrovers. Das klimagerechte Haus. Wie viel darf das kosten? Wie viel ist Klimaschutz wert? Das diskutiert mein Kollege Tobias Armbrüster dann mit seinen Gästen. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.